Diese Folge wird unterstützt von Diversity Academy. Heute nehmen wir live von der Sticks and Stones auf und sprechen über DEI, Diversity, Equity, Inclusion und warum der aktuelle Backlash kein Grund zum Schweigen, sondern ein Zeichen für unseren Erfolg ist. Wie immer sind wir laut, ehrlich und unbequem und wie immer errate ich am Ende ein Lied, aber diesmal mit tatkräftiger Unterstützung aus dem Publikum. Bleibt bis zum Ende dran. Willkommen zu Unverschämt und Unbequem, euer Podcast für intersektionalen Feminismus, Popkultur und Arbeit und Karriere. Ganz ohne Bullshit und Filter.
Hey Mimi, hi Veri.
Wo sind wir heute?
Ja, wir sind live auf der Stage von der Sticks and Stone und nehmen hier unseren Podcast auf.
Was ist denn das für ein Podcast?
Wir heißen, für alle, die uns nicht kennen, Unverschämt und Unbequem. Und wir sind ein feministischer Podcast für Popkultur, Arbeit und Karriere und intersektional feministische Themen.
Wer sind wir eigentlich? Ich weiß nicht, ob die uns hier alle kennen.
Stell du dich zuerst vor vielleicht.
Okay, ich bin Veri und ich wurde gerade schon sehr nice vorgestellt, deswegen kannst du direkt weiter.
Ich bin Mimi, also ich heiße Jasmin, aber alle nennen mich Mimi. Genau, und wir haben uns über LinkedIn kennengelernt und machen seit ein paar Monaten Podcast.
Kennen und lieben gelernt über LinkedIn, ach. Worüber sprechen wir heute?
Genau, heute sprechen wir über den DEI Backlash und vielleicht erklärt, also ich glaube, die meisten wissen, was DEI heißt, aber vielleicht gehst du nochmal ganz, ganz kurz drauf ein.
Ich werde ein bisschen gemein sein. In der letzten Folge haben wir schon über DEI Management gesprochen. Das heißt, ich werde jetzt nicht komplett nochmal drauf eingehen. Das heißt, ihr müsst reinhören. DEI steht für Diversity, Equity and Inclusion. Ich sage auch gerne DEIB, also Belonging gehört auch dazu für mich. Aber im Grunde heißt es für mich übersetzt Arbeitsrechte, also nee, Menschenrechte auf der Arbeit. Für mich ist Diversity übersetzt einfach Menschenrechte auf der Arbeit zu leben. Genau, wir haben ja nicht über Diversity an sich vorzureden, sondern über den Backlash. Was bedeutet das genau?
Ja, basically heißt es, dass wenn diese Rechte, die wir uns schon erkämpft haben, dann da ein Rückschritt entsteht. Also wenn versucht wird, wenn da Widerstände sich aufbauen, krasse, wenn versucht wird, diese Rechte zurückzunehmen, wenn versucht wird, diese Förderung und diese Inklusion rückgängig zu machen. Deswegen Backlash. Und es wird meist hervorgerufen durch Menschen, die halt dadurch ihre Privilegien vielleicht verlieren. Die durch Gruppen, die früher sich nicht hinterfragen mussten, sondern einfach eine gewisse Macht hatten und eine gewisse Privilegien. Und dadurch die, durch die Verstärkung der Menschenrechte, die sie jetzt verloren haben oder verlieren. Und dadurch fühlen sie sich natürlich erstmal bedroht, weil auf einmal müssen sie ja was tun dafür, dass sie was kriegen und kriegen nicht einfach alles in die Wiege gelegt.
Und also denken die so ein bisschen, wir nehmen den Stück vom Kuchen weg.
Ja, vom Kuchen, genau, weil Brot essen sie wahrscheinlich nicht. Genau, das ist dieser Backlash und über den wollen wir heute reden.
Also let them eat cake, ne? Hast du aktuelle Beispiele, wo du denkst, das ist gerade halt ein Backlash, den man so besprechen könnte?
Ja, also einer, der halt super brandaktuell ist und auch nach Berlin passt, ist, dass die queere Gruppe des Bundestages ja nicht mehr beim CSD mitlaufen darf. Also als Privatperson, aber nicht als Gruppe des Bundestages, nicht als Abgeordnete. Julia Klöckner hat diesen glanzvollen Vorschlag gemacht und durchgebracht von der CDU, die Bundestagspräsidentin. Und hat das begründet mit Neutralität. Also sie hat gesagt, ja, die Bundestagsabgeordneten müssen und auch die ganzen Beamten, die im Bundestag arbeiten, müssen halt neutral sein und dürfen deswegen nicht auf dem CSD mit der Regenbogenflagge als ArbeitnehmerInnen laufen. Was ich sehr witzig finde, also nicht wirklich witzig, aber ich finde es interessant, dass sie Menschenrechte als etwas Unneutrales bezeichnet, weil für mich sind Menschenrechte der Grundpfeiler unserer, also sind nicht nur für mich, sie sind literally der Grundpfeiler der Verfassung. Steht im Grundgesetz drin und queere Rechte sind halt Menschenrechte. Das heißt, dieses Neutralitätsgeblabber von Julia Klöckner kann man in die Tonne kloppen und ja, es ist eher unneutral, dass Leute nicht für Menschenrechte auf die Straße gehen können.
Das ist auf jeden Fall parteiisch.
Das ist auf jeden Fall parteiisch. Und das gleiche Kerbe schlägt halt auch, dass die Flagge zum CSD nicht gehisst wird über den Bundestag. Also ist ja genau das gleiche Prinzip, wo ich mir denke, das ist, was ist denn daran neutral? Das ist, was ist neutral daran, Menschenrechte nicht den Raum zu geben, den sie brauchen? Genau, das ist ein Beispiel, das ich habe. Ja. Aber ich glaube, du hattest mir letztens was erzählt, wo du persönlich auch so einen Moment hattest, ne?
Es ist so schlimm. Ich war Gastdozentin bei der Hochschule Fresenius und habe über zwei Fälle gesprochen. Ich habe zwei Paradebeispiele an Unternehmen genannt, darunter einmal SAP und einmal Zalando. Well, guess who takes some things away? Also SAP hat jetzt einfach mal angefangen, ihre Diversity-Programme auf der Website zu entfernen, hat angefangen, ein bisschen zurückzurudern. Und es ist richtig schade, weil es ist direkt eine Woche danach passiert. Und ich habe halt mit den Studierenden gesprochen darüber, habe die total motiviert. Das sind junge Menschen, die auch ein absolutes Bullshit-Radar haben und die halt vielleicht danach auf die Seiten gegangen sind, sich gedacht haben, cool, ich mache mal einen Job-Alert an für einen Werkstudienjob oder für einen Job nach dem Studium als Berufseinstieg. Und ja, siehe da, nur weil der Absatzmarkt irgendwie in den USA schmeckt oder weil da Tochtergesellschaften sind, wurde da halt zurückgerudert. Und ja, das ist halt etwas, was ich sehr, sehr schade fand. Also es ist einer der Beispiele, die ich halt mitbringen kann.
Es ist auch nur einer von vielen Unternehmen, die zurückrudern. Also ich glaube, dass es einen Backlash gibt, das bezweifelt keiner. Das bezweifeln nicht mal die Unternehmen, die das machen, ihre Programme zurückfahren. Und die Frage, die wir uns aber auch so ein bisschen gestellt haben, ist, warum jetzt? Also warum kommt das jetzt gerade? Warum gibt es jetzt gerade so einen krassen Widerstand? Also dazu haben wir uns einfach mal ein bisschen die Politik und die angeschaut. Und ja.
Wir sind ja auch so Pop-Media, also Pop-Kultur-Podcast gleichzeitig. Und ich erinnere mich noch ganz genau, ich habe früher die VMAs geguckt und da war ein gewisser Rapper, den ich jetzt nicht nenne, und eine andere Person auf der Bühne mit einer riesen Amerika-Flagge. Und da wurde auch gesagt, wenn Obama nicht gewinnt, dann hören wir offen Musik oder Reisen aus. Es war eine Zeit, wo Obama kandidiert hat, Obama an der Regierung war und danach noch Biden. Und das alles so nach oben geschwappt ist. Also man sich richtig für die Rechte eingesetzt hat, hinterstand und Vogue sein das Normalste überhaupt war. Und was dann auch noch passiert ist, ist natürlich 2020 was sehr Tragisches. Und zwar wurde George Floyd von einem Polizeibeamten umgebracht. Und durch diesen Anstieg von DEI, ne, mit der Black Lives Matter Bewegung, wo sogar Unternehmen teilweise in Deutschland den Leuten freigegeben haben, damit sie auf Demos gehen können, wo Leute auf Instagram eine schwarze Kachel gepostet haben, sodass keine Werbung richtig geschaltet wurde auf Instagram. Ist was passiert. Und zwar die privilegierten Gruppen, ne, wie wir das schon vorhin erklärt haben, haben das als Angriff auf ihren Status quo gesehen und hatten das Gefühl, dass teilweise die marginalisierten Leute bevorzugt behandelt wurden. Und das ist halt so, und wir sind jetzt gerade auf einer Bühne, deswegen passt das ganz gut. Wenn du ein Leben lang hier bist, ja, und immer keine Gleichberechtigung kanntest, findest du es jetzt halt komisch, wenn auf einmal eine dritte Person hier sitzt, die eben weniger Rechte hat, ne? Also es ist dann so wie, warum, was macht die denn hier? Die hat vorher nie Bühnenerfahrung gehabt. Und ich meine, man sieht es, USA hat einen großen Einfluss auf uns, auf Europa. Und damit schwappt auch Trumps Politik ein bisschen über. Dazu hast du ja auch gerne Beispiele.
Ja, genau. Also das, was wir jetzt eben beschrieben haben, ist ja vor allen Dingen in den USA, aber auch in Deutschland sehen wir immer mehr, dass der politische Druck von rechts dazu führt oder das bestärkt, dass DEI-Maßnahmen zurückgerudert, zurückgenommen werden, queere Rechte, Menschenrechte zurückgenommen werden. Und Parteien wie die AfD machen das halt ganz gezielt. Also es ist kein Zufall irgendwie, dass jetzt passiert, sondern die AfD möchte antidemokratische und diktatorische Strukturen in diesem Land schaffen. Und um das zu tun, stehen Menschenrechte natürlich im Weg. Wenn Menschen das Selbstverständnis haben, dass wir alle sein dürfen, wie wir sind, dann steht es einer hierarchischen, patriarchischen Gesellschaft, wie die AfD sie möchte, im Weg. Und um die Menschen halt auch hinter sich zu bringen, um halt, die haben ja nicht wirklich viel inhaltliches Programm, benutzen sie Feindbilder. Das ist auch geschichtlich so alt wie die Menschheit. Sie benutzen Feindbilder, um vermeintliche Probleme zu schaffen, die es nicht gibt. Sie benutzen.
Also dazu habe ich übrigens eine Anekdote.
Ja, gerne, erzähl.
Ich habe ein richtig ekelhaftes Wahlplakat gesehen, wo zwei sichtbar queere Menschen auf dem Plakat waren und daneben Bezug zu nahöstlichen Menschen genommen wurde und dann so, in diesem Land werden sie zum Beispiel nicht sicher. Also das ist halt das, was sie schaffen. Ja. Also Marginalisierung gegen Marginalisierung. Aufspielen.
Ja. Und wie gesagt, es ist kein Zufall. Es ist nicht so ein, oh, wir haben besonders viele queerfeindliche Menschen in der AfD und deswegen ist es so. Nee, Queerfeindlichkeit gibt es überall und die AfD benutzt das ganz gezielt, um demokratiefeindliche Ziele umzusetzen. Und ich wünsche, es wäre nur die AfD, aber wie wir ja auch schon bei Julia Klöckner eben schon mal, die findet heute viel Erwähnung bei uns. Vielleicht nicht die, die sie gerne hätte. Aber im Wahlkampf hat sie ja zum Beispiel gesagt, für die, dass das wollen, was die AfD verspricht, müsst ihr nicht die AfD wählen. Dafür gibt es eine demokratische Alternative, nämlich die CDU. Das heißt, da hat Julia Klöckner sehr, sehr deutlich gemacht, was sie von Menschenrechten hält, was ihre Partei auch von Menschenrechten hält. Das heißt, es ist nicht was, was auf die AfD losgelöst ist, sondern dieser Rechtsdruck, der Menschenrechte absprechen will, ist flächendeckend und es will eigentlich von den großen Problemen ablenken, von den Lohnlücken, die wir haben, von den Überreichen, die wir haben, von den patriarchalen Gewalt, die wir haben. Dagegen wird nichts getan, darüber wird nicht gesprochen. Weder im Bundestag noch in den Parteien noch im Wahlprogramm. Worüber gesprochen wird, sind vermeintlich gefährliche Menschen, die einfach niemandem was tun, sondern einfach sind, wie sie sind. Und dieser Rechtsdruck verstärkt, glaube ich, auch nochmal diesen Backlash. Und dieser Backlash ist jetzt aber kein Rückschritt, das ist mir wichtig zu sagen, sondern es ist ein Fortschritt und es ist ein Beweis dafür, dass wir gewisse Dinge schon geschafft haben, weil nur wenn wir an bestimmten Strukturen so stark rütteln, dass sie das spüren, nur dann haben sie einen Grund, was dagegen zu tun. Und so haben wir geschafft in den letzten Jahren. Wir haben geschafft, so stark an diesem patriarchalen Fundament zu rütteln, dass sie jetzt ein bisschen Schiss kriegen und jetzt anfangen, sich zu wehren. Und das ist was Gutes. Und da gehe ich später nochmal drauf ein. Aber ich glaube, Beri hat auch nochmal eine Sache, die so ein bisschen zu dem Backlash geführt hat.
Ja, also zu dem Take, was du noch hattest mit Backlash. Ja. Ich komme gerade nicht auf die Autorin, aber es gab eine schwarze Autorin, die auch gesagt hat, dass Rassismus und Diskriminierung ablenkt. Ne? Also es ist ein Ablenkungsmanöver. Das hast du echt geil dargestellt. Danke, Mimi, für den Take da. Was für mich wichtig ist, das musste ich auch auf schwierige Art und Weise lernen, ist, dass man DEI-Arbeit nicht nur mit dem sozialen Ansatz machen kann. Es gibt mehrere Ansätze für DEI-Arbeit. Es ist einmal der soziale Ansatz, also ethische Gründe, warum man Diversity-Maßnahmen unterstützt. Dann gibt es den wirtschaftlichen Ansatz. Ne? Wenn die Leute sich zugehörig fühlen, sind sie vielleicht innovativer, trauen sich mehr, produzieren mehr. Und dann gibt es natürlich den integrativen Ansatz. Das heißt, man mischt die beiden zusammen. Ich musste auf schwere Art und Weise lernen, dass wir im Kapitalismus arbeiten und die DEI halt immer ein Add-on ist und nie richtig integriert wurde. Und dass man halt immer zwischen diesem Moral-Case und Business-Case irgendwie dazwischen steht. Und das ist halt der falsche Ansatz von Anfang an. Also wenn Unternehmen das nicht schon in ihrer DNA haben, in ihren Werten, in dem, wie sie auch Leute bewerten, dann nützt es nicht. Sie werden das wegnehmen und sie werden auch Wege finden, um es wegzunehmen. Und das ist halt wichtig. Also wenn ihr in dieser, wenn ihr Multiplikatoren seid, ich komme darauf später nochmal zu sprechen, passt auf, dass ihr euch nicht ausbrennt, was das angeht.
Ja. Und wie ich ja vorhin schon mal ganz kurz erwähnt habe, bin ich so ein bisschen Geschichtsnerd. Ich gucke mir gerne, also ich habe ursprünglich Jura studiert und habe da auch meinen Schwerpunkt gehabt in Rechtsvergleichung und historischem Recht. Weil ich es einfach super spannend finde, mir die Geschichte anzuschauen und zu schauen, wo in der Geschichte ähnliche Sachen schon mal passiert sind und was wir daraus lernen können. Weil Menschen im Einzelnen vielleicht nicht vorhersehbar sind, aber menschliches Verhalten und die menschliche Spezies sehr vorhersehbar sind. Und gerade weil viele Menschen gerade den Mut verlieren, habe ich das Gefühl, durch diesen DEI-Backlash, finde ich sehr wertvoll, in die Geschichte zu gucken und zu schauen, was ist da schon passiert. Und es gibt 1 Million Beispiele, wo marginalisierte Gruppen jeglicher Art sich versucht haben zu wehren und dann bestimmte Rechte sich erkämpft haben und es wieder einen Rückschritt gab, bevor sie endgültig diese Rechte erlangt haben. Und ein Beispiel aus dem Feminismus ist zum Beispiel die Weimarer Republik. In Deutschland haben Frauen das Wahlrecht seit 1818 und konnten 1918 und konnten 1919 das erste Mal wählen. Und was man jetzt meint, ist, was ja auch ein großer Schritt war, aber keine 20 Jahre später kamen die Nazis an die Macht und es gab einen riesen Rückschritt im Feminismus. Die Frauenrolle wurde wieder in Frage gestellt außerhalb des Hauses. Die Mutterrolle wurde wieder gestärkt. Frauen waren wieder nur für Kinderkriegen und Haushalt zuständig. Und es ist nicht die einzige Antwort, aber es ist auch eine Antwort gewesen auf dieses Frauen haben sich immer mehr in öffentliche Räume gedrängt, hört sich blöd an, aber immer mehr in öffentlichen Räumen Raum eingenommen, durften wählen. Und das gab so einen kleinen Backlash. Und einen zweiten, größeren, würde ich fast sagen, ist schon ein bisschen länger her. Und zwar war es am Ende des amerikanischen Bürgerkrieges. Das war damals, es heißt Bürgerkrieg, aber eigentlich war es ein Krieg, in dem Amerikaner dafür gekämpft haben, teilweise für die Abschaffung der Sklavenrechte. Es war um 1865 herum und haben ja gewonnen und diese Sklavenrechte wurden dann abgeschafft. Also schwarze Männer durften erstmals wählen, schwarze Männer wurden erstmals Abgeordnete. In einigen Staaten wurden auch Krankenhäuser und Schulen errichtet, um auch Bildung und so weiter zu gewährleisten für die dunkelhäutige Bevölkerung. Und das ist ging gut, bis dann die Gewinnerstaaten sich zurückgezogen haben aus den Südstaaten. Und dann kam ein riesiger Backlash. Also es kamen die sogenannten Jim Crow-Gesetze, die sagen vielleicht manchen was. Also es wurde Rassentrennung vom Feinsten betrieben, Friedhöfe wurden sogar getrennt. Rassentrennung wurde viel krasser. Der Ku Klux Klan wurde gegründet und terrorisierte massenhaft mit Lynchmorden die farbige Bevölkerung. Diese Ideologie des White Supremacy gab es schon immer, aber wurde da nochmal so richtig krass verfestigt. Und es hat fast nochmal 200 Jahre gedauert oder 150 Jahre, bevor dieser Backlash sich wieder ein bisschen verbessert hat. Also die Rechte von Schwarzen in Amerika sind noch längst nicht gleichberechtigt, aber sie haben sie erstmal bekommen. Dann wurde ganz krass versucht, sie wieder einzuschränken und es gab eine ganz lange Zeit, in der sie gekämpft haben, wieder um sie wieder zurückzubekommen. Und ich finde, das zeigt einfach, und sie haben sie aber zurückbekommen, genauso wie Frauen auch wieder mehr.
Ich wollte gerade sagen, also sollen wir jetzt aufgeben?
Nein, wir sollen nicht aufgeben. Okay. Genau, sie haben die Rechte zurückbekommen. Sie kämpfen immer noch, weil sie sind noch nicht gleichberechtigt. Aber auch Frauen sind wieder nicht mehr beschränkt auf ihre Rolle als Mutter und Hausfrau, jedenfalls flächendeckend nicht. Und genauso ist es mit queeren Rechten und mit allen anderen, die EI-Rechten, die jetzt diesen Backlash erfahren. Es war schon immer so, dass Machthabende versucht haben, sich die Macht zurückzuholen, wenn wir zu sehr an den Strukturen geschrüttelt haben. Aber es darf auf keinen Fall uns den Mut nehmen, sondern es muss uns irgendwie, also ich denke mir dann immer, jetzt erst recht, genau. Was können wir aus der Geschichte lernen? Also Backlash ist ein Zeichen für Stärke, nicht für Schwäche. Es ist nicht ein Zeichen des Scheiterns, es ist ein Zeichen des Erfolges. Wir haben schon so viel Erfolg gehabt, dass Leute sich anfangen zu wehren. Es ist ein Beweis dafür, dass die Veränderung wahrgenommen wurde und gefürchtet wird. Und es ist ein Reflex des Systems und vor allem auch weißer alter Cis-Männer, muss man mal so sagen, um ihre Privilegien zu behalten und ihren vor den Fortschritt quasi zurückzunehmen. Und Fortschritt ist halt nie linear. Also es geht immer ein Auf und Ab und immer, das Plateau geht immer höher. Also wir starten hier unten, wir haben hoch, wir gehen runter, wir gehen hoch, wir gehen runter. Es ist ein Auf und Ab und was ich daraus mitnehme und was mir auch Hoffnung macht, ist, dass das nicht der Moment ist, in dem wir zurückschrecken dürfen, sondern dass das der Moment ist, wo wir den Gegenwind aushalten müssen und weitermachen müssen. Und wo wir zusammenhalten müssen als marginalisierte Gruppen jeglicher Art und zeigen müssen, dass wir füreinander da sind, füreinander einstehen und füreinander laut sein können.
Ja, das kann man auch übertragen auf DEI. Also wir heißen nicht ohne Grund unverschämt unbequem. Also hier sind vielleicht auch Leute da, die gar nicht unser Podcast erst gehört hatten. Und wir haben den Namen uns selbst gegeben, weil wir immer fremd bezeichnet wurden, gerade die Dame hier, als Rotzgöre und als frech. Und das ist halt so, ne? Also Diversity ist unbequem, also wenn es die Systeme verändern will und wir müssen halt laut werden, aber wir müssen auch klar werden und da habe ich halt ein paar Maßnahmen, die vielleicht nicht so gefallen werden, aber die ich selber auch anwende. Darüber können wir jetzt auch gerne diskutieren, weil wir sind echt durchgerappt, also wir haben echt gut Zeit noch und es war, ich sag wirklich selten, gerade in Kontexten, wo ich weiß, dass es nicht gut ankommt, dass es eine Diversity-Maßnahme ist. Ich gehe oft zu Unternehmen hin oder in Unternehmen selbst, wo ich gearbeitet habe, schlage was vor, weiß, dass das eine Diversity-Maßnahme ist, aber dribble das so, dass das zu den Unternehmenswerten passt, sodass die Leute halt auch nicht mehr quasi das ablehnen können. Und das ist so ein bisschen, ja, Masking und auch Washing irgendwo, aber ganz ehrlich, wenn es für einen guten Zweck ist, dann mache ich das so und sage danach, ey, übrigens, das war eine Diversity-Maßnahme. Und ich habe es auch bei Freundinnen von mir gesehen, das habe ich auch in der letzten Folge gesagt, die heißen nicht mehr Diversity Manager oder irgendwie Head of Diversity, sondern auch Head of Diversity in Innovation oder Head of Culture and Impact, einfach weil es in Amerika gerade nicht gern gesehen wird. Aber es ändert nichts an den Aufgaben, die die Person macht. Die macht immer noch die gleichen Aufgaben. Es ist halt gerade so ein bisschen bereinigend, ja, aber ich werde mich nicht festklammern an den Begriff, nur damit ich meinen Punkt habe. Ich würde lieber trotzdem an dieser Arbeit arbeiten. Jetzt will ich deine Meinung dazu hören.
Ja, genau. Wir haben in der Vorbereitung schon gemerkt, dass unsere Meinungen da so ein bisschen auseinandergehen. Also wir sind ja viel einer Meinung, weil wir halt auch einfach ähnliche Werte haben, aber nicht immer. Und das sehe ich nicht ganz so. Ich finde, die Begriffe zu ändern, um es den Herrschenden bequem zu machen, da habe ich einen riesen Widerstand. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Ich finde nicht, dass wir diejenigen sein müssen. Ja, wir müssen, also die wir immer diejenigen sein müssen, die das, die sich anpassen. Also das ist für mich so, mein ganzes Leben wurde mir gesagt, ich bin zu laut, zu wild, zu schnell, nicht wie ein Mädchen sein soll. Ich mach dies nicht, ich mach das nicht. Und dann wird mir auch oft gesagt in Feedbackgesprächen, du musst dich ja anpassen, damit du das kriegst, was du willst, damit du aufsteigen kannst. Aber ich sehe es nicht mehr ein. Warum soll ich mich immer anpassen? Warum soll ich falsch mich fühlen, damit die anderen das Gefühl haben, sie werden in Watte gepackt? Also ich verstehe deinen Punkt, dass wir ja Ziele erreichen wollen und wir müssen im System arbeiten. Aber ich finde, man muss ganz doll die Balance halten, dass wir im System arbeiten, aber uns dem System nicht in den Arsch kriechen und anbiedern.
Ja, also...
Da bin ich so raus.
Guck mal, ich würde nie Rassismus nicht Rassismus nennen und ich würde nie Diskriminierung nicht Diskriminierung nennen. Und ich würde auch immer wieder darauf hinweisen, wenn jemand Mikroaggressionen an den Tag legt. Aber mir geht es hier nur um strategische Masking, also dass man Programme in andere Bereiche integriert, dass man Alliances halt auch, also Bündschaften mit dem Finance-Team und ähnliches macht, gerade in Bezug auf CSRD und ähnliches. Ne? Also man hat ja die Möglichkeit, mit anderen Bereichen zu arbeiten und die würde ich auch in Kauf nehmen. Und wenn das bedeutet, dass ich halt ein bisschen Sachen umerkläre und wirklich so erklärbar machen, dass die Leute es annehmen, dann ist das auch recht für mich. Und natürlich benutze ich auch Success Stories und Zahlen. Also das ist, wie ich arbeite mit mir. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nicht einen Rassismusfall als nicht rassismusfall darstellen würde. Mir geht es nur darum, wenn ich Leute überzeugen muss, dann nehme ich Zahlen, dann nehme ich Wörter, die in ihren Sprachen halt eher reinpassen. Und das ist halt scheiße. Ich code-switche mein Leben lang schon. Also ich mache es gerade nicht bei dir, ich mache es gerade nicht bei euch, weil ich glaube, hier kann ich mich wohlfühlen. Aber es ist halt leider so, dass es manchmal nötig ist, wenn man in diesen weißen Herrschaftsverhältnissen arbeitet. Genau, nochmal zu den Leuten hier. Also wenn ihr in Unternehmen arbeitet und in Employee Resource Group seid, in Queer-Gruppen, in ähnliches, ja, macht kleine Schritte mit großer Wirkung. Zeigt, was ihr tut. Stellt das da, sucht euch wirklich Verbündete im Unternehmen, die zum Beispiel, es kann ja auch, die Queer-Gruppe kann auch einen Tag haben, das heißt Queer and Friends. Dann können auch Leute, die zum Beispiel nicht geoutet sind, mitkommen oder halt Leute, die vielleicht sich als Ally verstehen, mitkommen und die dann halt das weitertragen. Also versucht auf jeden Fall eure Plattform zu nutzen und zeigt auch Solidarität euren Diversity-ManagerInnen gegenüber, wenn ihr welche habt oder den Leuten im Unternehmen, die wirklich an den Sachen arbeiten, dass ihr wirklich da unterstützend seid für die, weil Gleichberechtigung tut weh, haben wir heute schon festgestellt, ne? Aber nur für die, wo es auf deren Kosten geht.
Ich finde halt, also um nochmal ganz kurz auf den Punkt einzugehen, ich finde, das hat ein bisschen was von Tone Policing. Ich weiß nicht, ob alle das kennen. Also Tone Policing ist ja, also ich habe es im LinkedIn ganz oft, wenn ich was schreibe, dass es dann einfach, anstatt auf den Inhalt einzugehen und den vielleicht zu kritisieren, mir gesagt wird, ich bin zu hysterisch, zu aggressiv, ich soll mal an meinem Ton arbeiten und dann hört man mir zu. Und es hat für mich so ein bisschen was Ähnliches. So wenn ihr das so nennt, dann brauche ich euch gar nicht zuhören. Wenn ihr das Diversity nennt, dann bin ich raus, so ungefähr. Wenn ihr das Feminismus nennt, dann bin ich raus. Und ich finde, und ich habe so einen großen Widerstand, ich weiß auch nicht, ob der richtig ist, aber ich habe einen riesigen Widerstand, und zu sagen, ja, okay, dann nenne ich es halt anders, damit du mir zuhörst, bitte, bitte. Das hat für mich was wie bei LinkedIn, dass ich dann versuche, alles nett zu schreiben, damit Leute das lesen. Nee, mach ich auch nicht. Ich sag denen dann, vielleicht arbeitest du mal ein bisschen an deiner Selbstreflexion und gehst mal in dich selbst und überlegst, warum das was in dir auslöst, anstatt dass ich diejenige bin, die dann sich wieder anpassen muss. Weil ich muss mich ja eh schon, es gibt ja viele Bereiche, in denen muss ich mich anpassen, aus lebensnotwendigen Zwecken, weil ich den Job behalten muss, weil ich meine Kinder ernähren muss, weil ich in der Bahn nicht mit drei Männern mich anlegen kann, weil ich dann vielleicht eins auf die Fresse kriege. Es gibt so Bereiche, da muss ich es tun, weil es lebenswichtig ist. Und die, in denen ich es nicht tun muss, will ich es auch nicht tun. Und da verlange ich, und ich finde, es ist nicht zu viel verlangt, von den Machthabern sich zu reflektieren. Und wenn du das nicht kannst, dann geh in eine Therapie. Also ich habe langsam wirklich die Frustrationsgrenze erreicht, wo es immer wieder darum geht, wir müssen uns ändern, wir müssen eine bessere Sprache finden, wir dürfen nicht von Feminismus reden, weil sonst fühlen sich Leute angegriffen. Wer sich davon angegriffen fühlt, den kriege ich eh nicht abgeholt. Das ist, also weiß nicht. Vielleicht ist es zu radikal oder zu unverschämt oder unbequem, aber ich habe einen riesigen Widerstand in dem Punkt. Aber ich verstehe auch deinen Punkt gleichzeitig.
Aber du sprichst ja über Personal Branding und über, also dein Aktivismus auf LinkedIn, dein Aktivismus in Social Media.
Ja.
Ich rede hier total frei.
Ja, ich weiß.
Ich spreche wirklich nur über Unternehmen. Also wirklich, wenn man in einem Unternehmen selbst ist, du hast gerade selber gesagt, du willst deinen Job nicht verlieren. Ich will damit nicht sagen, man verliert seinen Job, wenn man halt das Kind beim Namen nennt. Aber ich will nur damit sagen, um was halt durchgedrungen zu bekommen, muss man auch manchmal mit der Sprache der Leute spielen und sie danach auf Sachen hinweisen. Also ich weiß nicht, ob wir je uns einig werden.
Ich weiß auch nicht.
Ich glaube schon, dass das funktioniert. Also zumindest bei mir funktioniert das auf jeden Fall.
Ich glaube, dass es funktioniert und ich glaube, es ist auch nicht verwerflich, es zu tun. Ich glaube, es gibt da kein richtig und kein falsch. Ich glaube, wenn es Menschen gibt, die damit ihre Ziele erreichen, ist es vollkommen in Ordnung. ich selbst könnte es nicht. Ich kann es nicht. Und auch wenn ich in meinem Unternehmen über Diversity rede oder über bestimmte Dinge.
Was ist denn dein Unternehmen? Ein soziales Unternehmen ja, okay. Mit guten Werten?
Ich habe natürlich besonders Glück. Ich arbeite bei Holy Social. Es ist ein Social Impact Startup. Da arbeiten halt grundsätzlich schon mal Leute, die ein bisschen mehr, die schon offen zumindest sind. Aber auch da gibt es natürlich verschiedene Stufen von, wie tief stecken die in Diversity drin. Aber ja, ich bin da privilegierten Situationen. Wenn du in einem Großunternehmen arbeitest oder in einem Unternehmen, das nicht eh schon sozial geprägt ist, dann ist es natürlich schwieriger.
Ja.
Da rede ich auch wieder aus einer privilegierten Social Impact Bubble wahrscheinlich, da hast du recht. Genau. Sorry. Vielleicht sollte ich das auch machen, aber ich habe einen Widerstand und ich glaube, es ist auch in Ordnung, den auszusprechen dann.
Genau. Damit wir jetzt nicht weiter hier rumdiskutieren. Wir haben, unser Podcast ist immer so dreigeteilt. Der erste ist so halt, ne, Kontext, der zweite ist Tipps, der dritte ist Liederraten. Jetzt haben wir den guten Herrn von der Technik gefragt, ob er den QR-Code zeigen kann.
Wir haben aber noch ein bisschen Zeit. Ich wollen wir noch ein, zwei Sachen machen? Oder wir haben noch eine halbe Stunde. Ich habe noch was, genau.
Also ich dachte, ich wollte dich hier so eher
ja, also wir machen gleich Lied.
Okay.
Aber ich wollte noch eine Sache sagen, weil wir jetzt vor allem Unternehmen geredet haben und über Diversity-ManagerInnen und du hast denen ja Tipps gegeben. Ich glaube halt, dass jeder was tun kann, um dem DEI-Backlash entgegenzuwirken. Und eins davon halt sind Mikro-Actions. Ich weiß nicht, ob ihr Daniela Schubert kennt, wahrscheinlich. Jeder, der auf LinkedIn ein bisschen aktiv ist, hat schon mal von Daniela gehört. Und sie sagt immer, dass halt kleine Wirkungen im Alltag schon helfen. Also zum Beispiel, wenn du im Schwimmbad bist, habe ich von Daniela geklaut. Also Kudos zu Daniela. Frag nach der genderneutralen Dusche, auch wenn du sie selbst nicht benutzt. Also so wie Mikrofeminismus, quasi intersektionaler Feminismus. Das finde ich, wollte ich nochmal sagen, das wirkt, glaube ich, wenn immer wieder gezeigt wird, hey, wir sind nicht leise, wir fragen nach. Wenn, vor allem, wenn ihr nicht marginalisiert seid und euch das leisten könnt in dem Bereich. Dann finde ich, wenn man Reichweite hat, sollte man sie nutzen. Irgendeine Art und Weise, LinkedIn, Xing, Instagram, I don't know, name it, nutzt es, fördert Leute, die in dem Bereich laut sind, liked Kommentare, seid aktiv und genau, das ist mir super wichtig, dass man das nochmal sagt, dass jeder, weil was mir persönlich hilft, ist was zu sagen und zu tun, um mich nicht so hilflos zu fühlen und vielleicht hilft es anderen auch, deswegen wollte ich einfach nochmal motivieren, das zu tun. Und jetzt kannst du gerne zu deinem Liederraten gehen. Oh, interessant, Seite.
Haben wir einen QR-Code?
Ja. Gleich okay. Haben wir einen. Also okay. Vielleicht für diejenigen, die unseren Podcast nicht kennen, kläre ich das mal auf, oder?
Ich erkläre es nochmal, ja, gerne.
Also am Ende des Podcasts haben wir immer die Section Lied, weil wir ja Popkultur sind. Und Beris Gehirn funktioniert so, dass sie in Liedern denkt. Also Beri denkt in Liedern, wenn irgendeine Situation passiert, dann weiß sie sofort ein Lied dazu. Und mein Kopf funktioniert in Taylor Swift. Also das ist das einzige Lieder, die mir einfallen. Das heißt, wir haben da so ein bisschen einen Clash zwischen unserem Musikgeschmack und am Ende des Podcasts stellt Beri deswegen oder lässt Beri mich eigentlich immer ein Lied raten oder versucht es. Und ich versuche zu raten, wer der Künstler, wer die Künstlerin ist oder der Künstler und auch welches Lied das ist. Und ich scheitere in der Regel sehr jämmerlich, weil ich einfach überhaupt nicht in Liedern denke und gar nicht gut in Popkultur bin. Aber es macht trotzdem jedes Mal Spaß. Und wir haben uns überlegt, dass heute, weil ich das ja eh nicht so gut kann, ihr mitraten könnt.
Du darfst auf jeden Fall mitraten, weil das ist das Geilste an dem ganzen Podcast, dass Mimi sich blamiert. Also tut mir leid, das ist ein bisschen sadistisch, aber nein, es macht so viel Spaß,
macht
Mimi
sehr Spaß.
Mitraten
und ich lerne ja auch viel über Popkultur.
Okay. So, Freundinnen der Sonne. So, der Leadsänger gehörte zur zoroastrischen Religion an.
Zu was?
Zoroastrisch oder Zoroastrisch.
Das tust du, als ob ich das kennen müsste.
Ja, ich werde das jetzt erklären, warum ich das weiß.
Ja.
Und zwar hat die Band in einem Lied Bismillah gesagt und das heißt
Bismillah.
So, ja, also Bismillah heißt sowas wie im Namen Gottes und es ist arabisch und ich so, haben die Bismillah gesagt? Und dann meinte ich das auch zu meinem Partner und er so, ich habe auch Bismillah gehört, da haben wir geguckt. Und die Person gehört zur zoroastrischen Religion an und ist ursprünglich aus Indien.
Okay.
Die Familie ist nach Sansibar eingewandert. Das hat nicht geholfen, ne?
Nicht.
Okay.
Ja, jetzt weiß ich genau, wie du meinst. Nein, keine Ahnung.
Okay, der Song wurde in den 80ern in Südafrika verboten, wegen seines Musikvideos.
Das ist halt auch noch ein altes Lied.
Ja.
Bevor ich geboren wurde.
Bevor du geboren wurdest.
Ja, dann sind ich verloren, glaube ich.
Es ist ein Lied über das Loslösen von gesellschaftlichen Normen mit sehr hohem Drag-Content.
Es wird nicht besser, Beri.
Okay, ich helfe dir gleich, keine Sorge.
Okay.
Das Video war damals so provokant, dass es in Teilen der Welt zensiert wurde. Dabei geht es doch eigentlich nur ums Freiwerden. Frei. Englisch.
Free.
Werden.
Be free. Become free?
Ja. Break?
Break free.
Break. Sagt das was?
Ja, sing mal.
I want to break free.
Oh ja, das kenne ich. Ich kenne das Lied. Wie heißt
wer
der Sänger?
Nee, warte, sag okay. Ich. Ja.
Wer? Nochmal.
Freddie Mercury, Queen.
Ich kenne sogar den Namen und ich kenne auch die Band.
Nice.
Und ich kenne auch das Lied, aber erraten hätte ich es trotzdem niemals.
Aber sehr gut. Danke auf jeden Fall fürs Mitraten.
Aus den Zuschauern reinkam die Antwort.
Wie ihr seht, habe ich einfach wie zum Schwitzen gemacht.
Meine Hände schwitzen.
Darum mache ich eigentlich nur den Podcast. Genau, das Lied war mir sehr wichtig, weil wir sind auf einer queeren Veranstaltung und die Person ist eine Icon, ne? Und das war mir sehr wichtig. Genau, Mimi, hast du noch was zu sagen?
Nicht viel. Eigentlich nur danke an euch, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr auch laut seid mit uns, dass ihr zuhört. Und einfach nur meine Bitte, wenn ihr könnt, wenn ihr Kapazitäten dafür habt und einen sicheren Raum, dann sprecht. Sagt, was ihr denkt und unterstützt einander. Und genau, denn ein Fortschritt ohne Rückschritt ist eine Illusion. Das heißt, dieser Rückschritt ist eigentlich ein Fortschritt. Das wäre mein Last Word.
Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Und ihr könnt uns hier jederzeit ansprechen. Mich mehr als Mimi, aber ihr könnt auf mich zukommen. Dann gucke ich Mimi an. Und wenn Mimi sagt, okay, dann könnt ihr auch auf jeden Fall mit Mimi reden, weil Mimi ist so
socially awkward. Spicy, ja.
Genau, danke euch auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß.
Diese Folge wurde unterstützt von der Diversity Academy. Sie begleiten Unternehmen auf dem Weg zu echter Vielfalt mit Trainings, Beratung und digitalen Lösungen rund um DEI, Gleichstellung und inklusive Unternehmenskultur. Ihr Ansatz? Vielfalt ist kein nice to have, sondern ein Teil von Innovation, Compliance und Zukunftsfähigkeit. Mit gesetzlichem Rahmen wie der AGG, der CSRD oder der ESG schaffen sie skalierbare Lösungen für Organisationen, die für ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen wollen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr zwischen den Folgen mehr von uns lesen wollt, könnt ihr uns gerne auf LinkedIn, TikTok und Instagram folgen. Wie immer freuen wir uns auch sehr über euer Feedback. Schreibt uns gerne einfach eine Nachricht. Falls ihr uns anderweitig unterstützen wollt, könnt ihr einen Blick auf unsere Steady-Page werfen. Den Link dazu packen wir in die Shownotes.